Hallo und herzlich willkommen bei Nervenstark, dein Podcast rund um Neuroathletiktraining im Kampfsport. Ich bin Lara, ich bin der Podcast-Host, zertifizierte Neuroathletiktrainerin und Expertin im Spitzensport-Kampfsport und ich werde dir in diesem Podcast dein Nervensystem näher bringen. Ich gebe dir Einblicke in meine Arbeit, ich gebe dir fundiertes Wissen mit auf den Weg, teilweise auch Sachen, die du direkt in die Praxis umsetzen kannst. Und dementsprechend freue ich mich, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Und ich würde sagen, lass uns in die neue Folge starten. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und nervenstarken Input. Attacke! Hallo und schön, dass du wieder mit am Start bist. Wir werden heute wieder auf den Neuroathletik-Trainingsdampfer steigen. Nachdem ich mir in der letzten Woche so ein bisschen Frust von der Seele sprechen konnte, an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön für die ganzen Feedbacks zu der Folge, die vor allen Dingen aus der Richtung meiner Trainerkollegen von 3-4 Leuten gekommen ist. Danke auf jeden Fall für den Support. Und ich hoffe natürlich, dass auch einige von euch so ein bisschen verstanden haben, was ich mit der Podcast-Folge ausdrücken wollte. Es war kein Bashing gegen irgendwas oder irgendwen, obwohl doch, es war Bashing. Wir können das hier ruhig mal ehrlich sagen. Es war auf jeden Fall Bashing gegen teilweise Sachen oder Herangehensweisen, die auf Social Media so präsent sind, ne? Wie dieses, was habe ich gesagt, Sex Sells und so. Aber das musste einfach mal raus. Das hat mir schon echt lange auf der Seele gebrannt. Das letzte Mal so offen generell über das Thema sprechen konnte ich bei der Podcast-Folge, wo ich generell über das Thema Neuroathletiktraining gesprochen habe. Ich meine, das war Folge 56. Und danach, ja, habe ich mir auch gedacht, hat es jetzt auch nicht viel im Podcast zu suchen, wenn ihr euch ständig anhören müsst, wie mich das nervt, wie andere Leute mit dem Nervensystem umgehen, habt ihr ja auch nichts davon. Aber es musste, wie gesagt, einfach mal wieder sein. Wir werden uns heute aber wieder mit einem Neurothema beschäftigen, nämlich mit der Präzision und der Power für deine Kicks ohne zusätzliches Krafttraining. Was an der Stelle nicht bedeutet, dass du kein Krafttraining machen sollst, das sage ich auch schon mal direkt von Anfang an. Bitte nicht den Trainingsplan, / Krafttrainingsplan, jetzt einfach in die Tonne kloppen und sagen, Lara hat gesagt, ich kann auch mehr Präzision und Power ohne Krafttraining machen. Das gehört nun mal mit dazu. Und das Krafttraining ist ein wichtiger Bestandteil deines allgemeinen Trainings beziehungsweise auch deines kampfsportspezifischen Trainings. Hat genauso eine Daseinsberechtigung wie alle anderen Bereiche. Aber mit dem kleinen feinen Unterschied, dass ich mich ja mit dir zusammen auf das Nervensystem konzentriere und wir uns dementsprechend mal angucken können, was können wir denn auf neuronaler Ebene optimieren, damit du dementsprechend auch mehr Kraft und mehr Power in deine Kicks legen kannst. Und viele Kämpfer denken, dass mehr Power immer gleich bedeutet, ich muss mehr Gewicht beim Krafttraining auf die Langhantelstange schmeißen oder ich muss mehr Krafttraining machen. Das ist die halbe Wahrheit. Wie gesagt, auf jeden Fall Krafttraining und vor allen Dingen ein spezifisches Krafttraining gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber wenn dein Gehirn und dein Nervensystem, dein Gehirn ist ein Teil deines Nervensystems, ich sag's trotzdem beides, und deine Gelenke nicht genau wissen, wo sie sich im Raum befinden, dann verpufft oder kann an der Stelle sehr viel Power verpuffen. Dein Schlag oder Kick wird beispielsweise ungenau, du verlierst die Balance und dein Körper bremst sich quasi selber, weil er diese Unsicherheit wahrnimmt. Der Fokus liegt bei sehr vielen Leuten immer auf der Performance und größtenteils immer auf dem Output, also auf dem Endergebnis, was natürlich auch wichtig ist und richtig ist. Und wir wollen natürlich nachher auch einen gewissen Output kreieren, einen gewissen Output erzeugen und verbessern. Aber bevor irgendwo etwas rauskommt, muss vorher ja auch noch irgendwo was reinkommen an Informationen. Ich muss ja eine Art Datenblatt haben, was ich meinem Nervensystem, ich sag mal, überspielen kann und daraufhin natürlich die hoffentlich passenden Maßnahmen getroffen werden. Und genau hier kommt jetzt der Bereich der Propriozeption ins Spiel, also der Körpersinn, der ständig Informationen darüber liefert, wo deine Gelenke gerade sind, also wie du gerade im Raum bist und wie sie sich bewegen. Wenn du jetzt schon länger hier mit am Start bist, dann weißt du bestimmt, dass ich schon mal von der neuronalen Hierarchie gesprochen habe. Unsere Augen, unser visuelles System liefert den meisten sensorischen Input, je nach Studienlage zwischen 70% und 90%. Danach kommt unser vestibuläres System, unser Gleichgewichtssystem und in der Pyramide ganz unten kommt das propriozeptive System. Ich habe aber auch immer, wenn ich in den Podcast-Folgen darüber gesprochen habe, gesagt, hey, alle drei Systeme sind wichtig und alle drei Systeme arbeiten am Ende des Tages auch zusammen, weil dein Gehirn sich nicht nur auf die Augen verlassen kann, nicht nur aufs Gleichgewichtssystem und auch nicht nur auf deine Propriozeption. Und wir haben die Propriozeption so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, indem wir sie nämlich gar nicht behandelt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir das an der Stelle jetzt einmal ändern. Stell dir deine Propriozeption quasi wie dein internes GPS vor. Deine Gelenke, vor allen Dingen bei Kicks, besonders im Fokus natürlich dein Sprunggelenk, dein Knie und deine Hüfte, sind voll mit Rezeptoren, die deinem Gehirn Rückmeldung geben. Über Druck und Zug, über Temperatur. Nozizeptoren melden dem Gehirn Schmerz. Du weißt ja bestimmt, dass das Gehirn an sich keinen Schmerz spüren kann, sondern nur in Anführungszeichen durch die Nozizeptoren die Rückmeldung bekommt, dass eine Gewebeschädigung oder eine potenzielle Gewebeschädigung vorhanden ist. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir uns nämlich in den nächsten Wochen vielleicht mal über das Thema Schmerzen unterhalten. Muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht auch irgendwo einbinden kann. Dann ist es auch so, dass du Schmerz an einer Stelle empfinden kannst, wo gar keine akute Gewebeschädigung vorliegt, sondern dein Nervensystem will dir damit was anderes sagen. Aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt, ist ein anderes Thema, soll aber nicht so, soll jetzt nicht das Hauptthema dieser Folge werden, aber dass du es auf jeden Fall schon mal gehört hast. Wenn diese Sensorik, also deine Propriozeption, ich nenne es mal unscharf ist, also keine optimalen Rückmeldungen gibt, zum Beispiel durch alte Verletzungen, durch Überlastung oder tatsächlich auch einfach durch mangelnde neuronale Aktivierung, dann bekommst du von deinem Körper eine ungenaue, in Anführungszeichen, Karte. Und mit einer ungenauen Karte kann dein Gehirn keine präzisen Bewegungen planen. Und das Ergebnis davon ist, dass deine Kicks an Geschwindigkeit verlieren, an Präzision verlieren und auch an Kontrolle verlieren. Und das wollen wir nicht, das willst du nicht, das will ich nicht. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Gelenke an sich, ne, man macht sich da vielleicht gar nicht so Gedanken drüber, aber nur weil ich denke, dass ich meine Gelenke ordentlich aufwärme und aktiviere und kreisende Bewegungen mache oder sonst was, heißt es nicht, dass die neuronale Aktivierung an der Stelle gut ist. Ne, vielleicht hast du am Knie, was sehr häufig vorkommt, Narben, Tätowierungen am Sprunggelenk, Handgelenk, ne, spielt alles eine Rolle und sind alles Einflussfaktoren auf deine Bewegungsplanung. Jetzt kommt zu der Propriozeption aber noch das Kleinhirn mit ins Spiel. Und dein Kleinhirn ist dein sogenannter Bewegungscontroller. Ein Teil deines Gehirns, der Bewegung koordiniert, balanciert und für das Feintuning verantwortlich ist. Man nennt es in der Neuroathletik immer das ABC von Bewegung. Dabei steht das A für Accuracy, also für Genauigkeit, das B für Balance und das C für Coordination, ist, denke ich, selbsterklärend. Und dein Kleinhirn verarbeitet einen Großteil der sensorischen Informationen aus deinem Körper und auch nachher die Zusammenarbeit mit deiner Propriozeption und sorgt dafür, dass dein Kick flüssig, präzise und kraftvoll abläuft. Wenn dein Kleinhirn gute Daten bekommt und du ein gutes Datenblatt vorweisen kannst, kann es dementsprechend auch optimale Bewegungsprogramme steuern. Da gehören noch andere Instanzen zu, wir brechen das aber jetzt auf die letzte Kette runter. Wenn die Daten aber verrauscht sind, also dein Sprunggelenk oder deine Hüfte durch, ne, Faktor XY, Verletzungen und Co., falsche will ich nicht sagen, weil was ist an Bewegung schon falsch? Ich würde es eher sagen, unvollständige Infos liefert. Dann ist das quasi wie ein Softwarefehler. Und dein Körper reagiert auf einen Softwarefehler, wie das auch ein, ich sag mal, Computer oder Laptop tun würde, ne? Mit Unsicherheit, mit Spannung, vielleicht sogar mit Schutzreflexen und dementsprechend auch mit der Tatsache, dass du deine Power nicht so entfalten kannst. Je weniger oder je mehr der Fokus darauf ist, dass dein Nervensystem überleben will, desto weniger Performance wirst du kriegen. Und das ist nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen. Wir können nicht von unserem Körper erwarten, auf einem Level Höchstleistungen zu bringen, wenn wir nicht anfangen, an den unterbewussten Strukturen zu arbeiten und wenn wir nicht anfangen zu verstehen, wie Bewegung auf neuronaler Ebene gesteuert wird. Es wird immer Kampfsportler geben, jetzt spezifisch auf meine Positionierung, die vielleicht auch sagen, ey, das ist totaler Quatsch oder ich bin auch bis jetzt so gut durchgekommen, vielleicht auch mega erfolgreich sind, ne, damit mit dem, was sie jetzt gemacht haben und sich denken, pff, was soll ich denn jetzt auf neuronaler Ebene noch arbeiten? Und ich kann es eigentlich nicht verstehen, aber ich kann es doch ein bisschen verstehen, weil man sich denkt, ey, never change a winning team. Wieso soll ich denn jetzt nochmal unterbewusst graben? Und es gibt ja immer unterschiedliche Personen oder unterschiedliche Charaktere an Kampfsportlern, die sagen, ey, ich tue alles, um besser zu werden und ich höre mir das an und wenn das passt und wenn ich Erfolge sehe bei meiner Bewegung, ist das ein Ansatz, den ich definitiv integrieren werde. Und es gibt Kampfsportler, die sagen, was soll ich damit, ne? Hat mir noch nie so einer direkt gesagt, aber ich weiß, dass das teilweise der Fall ist. Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist mir scheißegal. Es geht mir aber nicht darum, irgendjemandem was zu beweisen, sondern es geht mir darum, dass ich weiß, dass diese Kampfsportler trotzdem unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und natürlich ist es schwer, die letzten 1-2% nochmal herauszukitzeln, aber sie sind da und man kann sie herauskitzeln. Und deswegen ist es in Zukunft ein fundamentales Puzzleteil, sich mit dem eigenen Nervensystem zu beschäftigen. Einige Kampfsportler machen das schon bei Trainerkollegen von mir. Da sind wir auch regelmäßig im Austausch, weil wir dann auch gewisse Gedankenansätze austauschen und sagen, ey, wie hast du das da gelöst? Wie hast du das gemacht? Gib mir mal einen Einblick in die Arbeit von dir und dem Athleten. Das machen nicht so viele leider. Also viele wollen sich irgendwie nicht so in die Karten gucken lassen, was ich auch so ein bisschen schade finde, weil ich mir denke, ey, ich klaue mir deine Sachen nicht, sondern ich will einfach verstehen oder einfach mal einen neuen Input bekommen. Du bekommst ja meinen Input auch, aber sei es drum, ist ja jetzt auch eigentlich völlig egal. Es geht nur darum, dass du verstehst, dass ich nicht möchte, dass du am Anfang deiner Kampfsportkarriere, mitten in deiner Kampfsportkarriere oder am Ende deiner Kampfsportkarriere irgendwie sagst, hätte ich noch mehr rausholen können. Wäre da noch mehr gewesen? Hätte ich noch was erreichen können? Wäre ich vielleicht noch einmal mehr aufgestanden, als ich gefallen bin? Hätte Fahrradkette, ne? Sagt man ja immer so schön. Und ich will nicht, dass du dir diese Frage stellst. Ich will nicht, dass du denkst, ey, da wären vielleicht noch Prozente gewesen, die ich hätte ausschöpfen können. Und es geht nicht darum zu sagen, du wirst nie wieder verlieren mit Neuroathletiktraining. Das ist totaler Quatsch. Lass dir das von keinem erzählen, dass man denkt, ey, ich mache jetzt Neuroathletiktraining und ich werde nie wieder verlieren. Du wirst verlieren, du wirst teilweise auf die Schnauze fallen, du wirst dich vielleicht auch hinterfragen und sagen, Alter, was mache ich hier eigentlich? Aber es geht darum, aus so einem Tief auch wieder hochzukommen mit einem optimalen Zusammenspiel aller Bereiche und in dem Moment, wo du auf einem guten Level unterwegs bist, auch das Beste rauszuholen und vor allen Dingen auch Probleme nicht an die Seite zu schieben und zu sagen, ja, ich habe schon lange Probleme mit der Hüfte oder ich habe schon lange Probleme jetzt hier wie bei unserem Beispiel mit Kicks. Wird schon irgendwie, ich trainiere einfach härter und ignoriere es dann irgendwie, ne? Weil du den Bereich der Propriozeption, die wir heute in den Fokus rücken, dementsprechend auch trainieren kannst. Und das ist immer die beste Information, wenn du was trainieren kannst. Wenn du nicht das Opfer der Situation wirst, sondern wenn du zum Gestalter der Situation wirst. Und was Neuroathletiktraining natürlich in dem Zusammenhang bedeutet, ist, dass du nicht nur an deinem Muskel arbeitest, du versuchst nicht nur auf muskulärer Ebene mehr Präzision und Kraft zu generieren, sondern an deiner Steuerzentrale / an deinem Nervensystem. Ein paar einfache Beispiele, wie du jetzt deinen Kick mit mehr Präzision und mit mehr Power optimieren kannst. Beispiel Nummer 1 sind Gelenk-Control-Drills. Oder einfach mal Gelenk-Control-Drills. Hört sich auch an, ne? Gelenk-Control-Drills. Das haben wir aber auch schön aufgeschrieben hier. Das heißt, beweg deine Hüfte, dein Knie oder dein Sprunggelenk langsam und bewusst durch und vor allen Dingen in dem vollen Bewegungsradius. Fokus auf Genauigkeit, nicht auf Geschwindigkeit. Ne? Ich sage auch immer Bewegungsqualität first. Alles andere ist danach einfach nur die Kirsche auf der Sahnetorte und ein zusätzliches Geschenk. Und ich würde dir raten, die Kette von oben nach unten oder von unten nach oben, das ist völlig egal, einmal durchzuspielen und mal wirklich mit dem Sprunggelenk große Kreise zu machen. Und jetzt guck dir mal an, wenn du mit dem Sprunggelenk kreist, ich mache das jetzt quasi einmal parallel mit dir, wenn du im Auto gerade sitzt, kannst du es natürlich nicht. Wenn du das Sprunggelenk kreist, mach mal so 5 Kreise in eine Richtung, 5 Kreise in die andere Richtung. Ist diese Bewegung flüssig? Fängt diese Bewegung an, irgendwo zu haken oder so abgehackt zu sein? Fällt es dir leicht, beide Bewegungsrichtungen zu bewegen? Ja oder nein? Genau wie mit dem Knie. Kreisende Bewegungen mit dem Knie. Da habe ich so viele Leute gesehen, die so viele Probleme damit haben, weil sie einfach immer nur von Extension und Flexion ausgehen. Also immer nur, ich kann das Knie nur beugen und strecken, was aber nicht stimmt. Du kannst das Knie in einem gewissen Beugewinkel sogar rotieren. Ne, und mit dem Knie mal große kreisende Bewegungen zu machen, ist für viele Menschen, aber auch für viele Kampfsportler eine unfassbar ungewohnte Bewegung, weil sie den Bewegungsradius nicht immer voll ausnutzen, sondern einfach so ein paar Kreise machen, die Hüfte dann noch mit reinnehmen, ne, noch irgendwie unterstützen, von oben nachwirken. Aber versuch mal, dich nur auf dein Knie zu fokussieren. Die Hüfte bleibt stabil, das Sprunggelenk bleibt stabil. Und nur das Knie macht kreisende Bewegungen, auch wieder gerne 5 in die eine, 5 in die andere Richtung und schau dir auch hier mal an, ob die Bewegung flüssig ist oder nicht. Das gleiche gilt auch für die Hüfte. Du kannst die Hüfte in unterschiedliche Bewegungsrichtungen bringen. Ne? Du kannst die Hüfte rotieren, du kannst die Hüfte in die Streckung bringen, in die Beugung bringen, in die Adduktion bringen, in die Abduktion bringen. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk und aufgrund dessen auch sehr, sehr beweglich, wie die Schulter quasi. Und hier machen viele, pendeln dann mit dem Bein so von vorne nach hinten und auch mal gerne zur Seite. Aber mal aus der Hüfte eine 8. Also das Bein bleibt gestreckt und du machst eine 8 quasi, wo der eine Kreis vorne ist und der andere Kreis quasi hinter deinem Körper. Gib der Hüfte mal anderen Impact. Und dann guck mal, ist das auf der Seite von meinem Kick genauso gut oder genauso schlecht oder genau gleich wie auf der Seite, die dein Standbein ist. Das heißt, du testest das mal auf der rechten und auf der linken Seite durch, konzentrierst dich mal bewusst auf die Genauigkeit der Bewegung, auf die kreisenden Bewegungen und machst dann mal einen Retest in Form eines Kicks. Ob du dir vorher eine Markierung an dem Boxsack gemacht hast, um zu gucken, wie hoch du jetzt kommst, oder ob du subjektiv einfach mal fühlen möchtest, ob du mehr Kraft aufbringen kannst, bleibt am Ende des Tages dir überlassen. Wir machen das aber wie immer, wir brauchen einen Test. Wir machen den Drill und wir machen einen Retest. Und merk dir mal die Seite, die sich unkoordinierter, die sich langsamer angefühlt hat. Ne? Vielleicht kannst du mit dem rechten Sprunggelenk total viel Geschwindigkeit aufbauen und mit dem linken nicht. Ne? Kristallisier mal eine Seite raus, wo du sagst, boah, da ist es mir extrem schwer gefallen, die Gelenke anzusteuern, weil wir dann nämlich auch auf Beispiel Nummer 2 gehen, nämlich auf die Kleinhirnaktivierung. Dein Kleinhirn ist ipsilateral, also auf der gleichen Seite für dieses ABC von Bewegung verantwortlich. Und ich teste das mit Leuten immer mit den sogenannten Wraps. Ne, das heißt, du legst, ich sag mal, die rechte Handfläche über die linke bleibt völlig unbewegt, die bleibt quasi nur als Stabilisationsfläche da. Und du drehst so schnell wie möglich Handfläche, Handrücken. Ne, das mache ich dann einmal mit rechts, einmal mit links, um herauszukristallisieren, auf welcher Seite das Kleinhirn eventuell Probleme macht, zusätzlichen Input braucht, besseren Input braucht, was auch immer. Das hast du jetzt gerade aber mit dieser Gelenkkontrolle und den Drills oben schon gemacht. Und wir können jetzt über zwei Bahnen an dein Kleinhirn gehen. Entweder über Rhythmus durch deine Medulla, liegend im Hirnstamm, oder durch Fehlerkorrektur durch deine Pons. Jetzt denkst du dir, ja, was soll ich denn wissen, ob ich durch die Medulla oder durch die Pons muss? Das kannst du nicht wissen, weil wir die Analyse auch nicht gemacht haben, weil ich dich auch nicht durchgetestet habe und ich nicht weiß, welcher Weg zu deinem neuronalen Profil passt. Aber du kannst quasi selber herausfinden, reagiert mein Kleinhirn auf der Seite primär auf Rhythmus oder auf Fehlerkorrektur, um das einfach mal ganz bewusst runterzubrechen. Das heißt jetzt zum Beispiel, du hast festgestellt, dein Standbein ist links, du kickst mit rechts. Und du hast festgestellt, boah, wenn ich die Gelenkkontrolle mal bewusst über Sprunggelenk, Knie und Hüfte mache, wird der Kick schon besser. Ich will mein Kleinhirn aber jetzt mit ins Boot nehmen. Jetzt gehst du beispielsweise in die Ausfallschrittposition, dementsprechend rechtes Bein vorne, linkes Bein hinten. Ich glaube, ich muss dir keinen vernünftigen Ausfallschritt erklären. Und kannst über eine App, die ist auch kostenlos, das sogenannte Metronom, oder du spielst dir bei YouTube ein Metronom ab, einen Takt aussuchen, der gut machbar ist für dich. Die Ausfallschritte sollten eine flüssige Bewegung sein, also nicht Tack und dann gehst du runter. Also du wartest nicht darauf, dass es Tack macht und du dich bewegst, sondern du bleibst flüssig in der Bewegung und versuchst dann, wenn dieses Klick, Klick, Klick kommt, schon in der Bewegung wieder nach unten zu sein. Das ist wichtig, weil es machen viele dann so, die gehen in den Ausfallschritt, da macht's Klick, dann gehen sie runter. Da macht's wieder Klick und sie gehen nach oben. Du sollst ja Rhythmus finden. Ne, also es ist da nochmal eine sehr, sehr wichtige Information, wie du den Rhythmus steuern kannst. Und dann machst du mal 15 bis 20 Ausfallschritte mit dem rechten Bein vorne auf Rhythmus und testest danach deinen Kick wieder. Ist er besser geworden, ist er schlechter geworden, ist er gleich. Wenn wir den Weg jetzt über die Pons gehen, die Pons oder die Medulla macht ja auch Flexorenaktivierung, also Beugeaktivierung. Vielleicht hast du auch eine Problematik, was Hüftbeuger angeht, was den Beinbeuger angeht, ne? Dann könnte das zum Beispiel auch der Way to go für dich sein. Die Pons forciert eher die Strecker. Heißt, wenn du an dem Hüftstrecker, Quadrizeps, wenn da irgendwas ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich sehr gut auf den Pons Drill, nämlich auf Fehlerkorrektur reagieren. Und du kannst gerne wieder die Ausfallschritte nehmen, rechtes Bein vorne. Wenn du jemanden hast, der dir bei der Übung helfen kann, bindet dir einfach ein Terraband um dein Bein drum. Du machst die Ausfallschritte und er stört dich während der Bewegung. Wenn du niemanden hast, der dir helfen kann, dann machst du das Band irgendwo seitlich fest, bindest zusätzlich eine kleine Hantelscheibe von 2 bis maximal 5 Kilo, je nachdem wie groß die ist, mit an das Band. Machst die Ausfallschritte und dann bounce diese Hantelscheibe ja hoch und runter. Und das ist quasi auch eine gleichgesetzte Aktivierung für dein Kleinhirn mit Fehlerkorrektur, weil man hat ja auch nicht immer jemanden dabei, ne? Und wenn dein Nervensystem bessere Informationen über den Strecker gebraucht hat und mehr Streckeraktivierung, wirst du jemand sein, der auf Fehlerkorrektur besser reagiert. Das kann man wunderbar drillen. Das kann man auch wunderbar mit verschiedensten anderen Übungen machen, mit einer Schulterpresse, mit einem Ruderzug, ne? Wenn du das rechte Kleinhirn aktivieren möchtest, dann musst du dementsprechend Rhythmus oder Fehlerkorrektur auf rechts machen. Wenn du auf links dein Kleinhirn aktivieren möchtest, dann musst du es dementsprechend auf der anderen Seite machen. Dann gibt's das sogenannte Target Training. Und ich glaube, das machen die allermeisten von euch, die vor allen Dingen im Stand-up unterwegs sind, nämlich Ziele bewusst mit einem Kick auf unterschiedlichen Höhen und Entfernungen anvisieren, ansteuern und sich auf eine saubere Gelenkstellung fokussieren und nicht quasi auf die Wucht. Ich nutze Targets sehr, sehr oft im Training, um den Fokus zu shiften zum Ziel hin, weil es ist oft super faszinierend, wenn Leute ein Bewegungsziel haben, dass die Bewegung auf einmal besser funktioniert, als wenn man kein Bewegungsziel hat. Das habe ich so oft mit Schulterproblematiken gesehen, wo ich ein Ziel vorgegeben habe und die Bewegung um Weiten besser war als davor. Aber wie gesagt, ich glaube, das machen die allermeisten von euch schon. Vielleicht kann ich dir hier noch den kleinen Tipp mit auf den Weg geben, das mal bewusst und konzentriert zu machen. Also wirklich mal reinzufühlen, wie stehe ich im Raum, wie fühlt sich mein Sprunggelenk an, wie fühlt sich mein Knie an, wie fühlt sich meine Hüfte an. Und da auf eine ja wirklich saubere Gelenksteuerung zu achten, also den Shift auf diese Targets zu legen und das Bewusstsein für den eigenen Körper und für die eigene Wahrnehmung dementsprechend auch zu schärfen. Diese Übungen sind super für dein propriozeptives Feedback, also Gelenkkontrolle, Kleinhirnaktivierung und Tagetraining. Und je klarer das ist, je klarer das Datenblatt ist, desto präziser kann dein Kleinhirn deine Bewegung steuern. Und es ist schön, wenn du Schenkel hast wie Godzilla. Es bringt dir an der Stelle nur nichts, wenn du keine klaren, präzisen Bewegungsinformationen bekommst. Wenn deine Hüfte, dein Knie, dein Sprunggelenk sauber kommunizieren und dein Gehirn diese Daten optimal verarbeitet, dann bekommst du automatisch mehr Präzision, mehr Balance und mehr Power. Und das ist das Prinzip quasi der neuronalen Bewegungssteuerung, kurz und knapp für dich zusammengefasst, hinter den Kicks. Heißt bessere Daten, bessere Steuerung, bessere Performance. Und jetzt geht es darum, dass du die Sache für dich umsetzt mit Drills, das testest, machst, das vielleicht auch nur als kurzen Impuls nimmst, wie auch immer. Aber wer will nicht härter und präziser kicken, indem er sein eigenes Nervensystem quasi schult, das genauso zu tun? Ist ja dumm, das eigentlich nicht zu machen, ne? Ich weiß, dann man hört sich Podcast-Folgen an, denkt sich, boah, das mache ich beim nächsten Mal im Gym. Dann ist man im Gym angekommen und trifft keine Ahnung wen und einem fallen tausend andere Sachen ein, die man machen kann. Aber ich lege dir einfach wie immer ans Herz, die Sachen umzusetzen und mal zu testen, welche Auswirkungen und das gezielte Arbeiten mit dem Nervensystem in dem Fall auf deine Kicks hat. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Ich würde mich freuen, wenn wir über die 25 Bewertungen hinauskommen, wobei die schon sehr, sehr stark sind. Da bin ich sehr dankbar für. Jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Meinen eigenen Spucke. Stark. Super. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Teil sie auch gerne mit einem Trainingspartner oder einer Person, wo du sagst, ey, hör dir auf jeden Fall mal an, was du zusätzlich noch machen kannst. Und wenn du lernen willst, wie du dein Nervensystem gezielt fürs Mixed Martial Arts oder generell für den Kampfsport trainierst, dann schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei, auf meinem Instagram-Kanal neurotrainerin.lara vorbei. Und bis dahin bleib nervenstark und bis zur nächsten Folge. PS, noch nicht wegrennen. Ihr könnt mich auch bei Buy Me a Coffee unterstützen. Ihr könnt aber auch, ich habe jetzt seit dieser Woche einen Neuroshop. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, gerne mal gucken, ob da Equipment für euer Training mit bei ist, was ihr gegebenenfalls auch schon mit den Podcast-Folgen, die ihr gehört habt, kombinieren könnt, wie Farbbrillen, Coordination-Charts und so weiter. Aber dazu findest du alle Informationen auf meiner Webseite. Bis dahin, wie gesagt, bleib nervenstark, tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann!